Jesu, unsere Abendstunde wieder beginnen.
Wir dürfen heute Abend, liebe Geschwister, ja, zuerst noch einen herzlichen Gruß von meiner lieben Frau. Es geht recht ordentlich im Vergleich zu dem Zustand, wie es war. Wir sind sehr dankbar. Sie lässt alle sehr herzlich grüßen. Und heute Abend dürfen wir wieder einmal Vers für Vers näher beachten in Apostelgeschichte 27, die 14-tägige und nächtige Schiffskatastrophe mit dem Apostel Paulus. Darauf. Apostelgeschichte 27. Die Apostelgeschichte führt uns von der Stadt Gottes Jerusalem in die Weltmetropole der Nationen, Rom. Apostelgeschichte von Jerusalem nach Rom. Paulus. Eigenartig, es sind nicht sehr viele Jahre her, da reiste ein Papst Paul von Rom nach Jerusalem und brachte der israelischen Regierung symbolisch einen goldenen Leuchter, also natürlich Modell, zurück. Also die Reise umgekehrt ist auch schon vollzogen und wieder von einem großen Paul. Ja, wenn der gewusst hätte, zerstört, Tempel zerstört, viele Juden getötet, die anderen zerstreut, gefangen, weggeführt, unter alle Völker. Und hier haben wir eine gewaltige Episode vor uns. Eigenartig, wie Gegenkräfte sich hier melden, natürlich, der seine Engel zu Winden macht, Sturmwinden, das musste er von Seiten der Mächte der Finsternis unbedingt verhindert werden, dass dieses auserwählte Rüstzeug, ehemals Saul von Tarsus, auserwähltes Rüstzeug Jesu Christi, des erhöhten Herrn, für das Evangelium der Gnade an alle Nationen und jetzt in die Weltmetropole Rom vor den Cäsar gestellt werden. Wir beginnen zu lesen Apostelgeschichte 27 von Vers 1 an. Als es aber beschlossen war, dass wir nach Italien absegeln sollten, überlieferten sie den Paulus und etliche andere Gefangene einem Hauptmann mit Namen Julius von der Schar des Augustus. Als wir aber in ein adramitisches Schiff gestiegen waren, das im Begriff stand, die Orte längs der Küste Asiens zu befahren, fuhren wir ab. Und es war bei uns Aristarchus, ein Mazedonier aus Thessalonich. Und des anderen Tages legten wir zu Sidon an, also immer noch in der Gegend Israel, Libanon, und Julius behandelte den Paulus sehr wohlwollend Und erlaubte ihm, zu den Freunden zu gehen, um ihrer Fürsorge teilhaftig zu werden. Und von da fuhren wir ab und segelten unter Zypern hin, weil die Winde uns entgegen waren. Und als wir das Meer von Sizilien und Pamphylien durchsegelt hatten, kamen wir nach Myra in Lycien. Und als der Hauptmann daselbst ein alexandrinisches Schiff fand, das nach Italien segelte, brachte er uns auf dasselbe. Als wir aber viele Tage langsam segelten und mit Mühe gegen Knidos gekommen waren, segelten wir, da uns der Wind nicht heranließ, unter Kreta hin, also Zypern und jetzt Kreta. Unter Kreta hin. Gegen Salmone. Und als wir mit Mühe an ihr dahin fuhren, kamen wir an einen gewissen Ort, Schönhafen genannt, in dessen Nähe die Stadt Lasea war. Also erster einfacher Schiffsbericht, geografisch. Wir dürfen hier nicht stehen bleiben, da wären alle die Ortsnamen wichtig zu beachten und die geistliche Bedeutung dieser Landepunkte und dieser Schifffahrtsroute zu beachten. Wir sehen, wie Gott dem Apostel Paulus viel Gnade darreicht. Dieser Hauptmann Julius, freundlich gegen den Apostel Paulus. Wir haben ja gelernt, was wir für eine Stellung zu beziehen haben, als Menschen Gottes in Christo Jesu gegenüber jeder Art von Obrigkeit. Untertan. Untertan in allen Dingen bis zu dem Punkt, wo es aufhört, einen anderen Gott anzubeten als den Wahrhaftigen. Oder negativ sich von ihm loszusagen oder von Jesus Christus. Dort hört genauso alles auf an Unterordnung wie bis zu dem Punkt, alles gilt, sich unterzuordnen. Offenbar hat sich Paulus immer entsprechend verhalten. Ja. Er, der ein ganzes Kapitel Römer 13 geschrieben hat. Römer Kapitel 13. Es gibt keine Obrigkeit außer von Gott und alle, die sind, sind von Gott angeordnet, verordnet und so weiter. Wer sich da nicht unterordnet, tritt an gegen die Ordnung Gottes. Das noch als kurze Repetition. Paulus. Jetzt sind wir soweit. Jetzt kommt die entscheidende oder die Stunde der Entscheidung. Sollen wir weiterfahren oder sollen wir hier überwintern? Da aber viel Zeit verflossen und die Fahrt schon unsicher war, weil auch die Fasten schon vorüber waren. Was heißt das? Die Fasten, die schon vorüber waren? 7. Monat. Bei den Festen, Posaunenfest. Und dann Yom Kippur, Versöhnungsfest. Kräftig Fasten, Versöhnungsfest. Und den Leib kasteien nach dem Gesetz. Also jetzt wissen wir ungefähr, zu welcher Jahreszeit es war. Herbst. Und die Fasten schon vorüber waren. Ermahnte Paulus und sprach zu ihnen. Natürlich zu den entsprechenden Männern von Entscheidungsgewalt. Männer, ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Das ist die Sicht, die Gott dem Apostel Paulus gegeben hat. Nun aber ist er weder Kapitän in dem Schiff, noch Steuermann, noch Hauptmann, noch das etwas, sondern einer der Gefangenen. Jetzt, die Herren nehmen Stellung. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als den von Paulus Gesagten. Na ja, da haben wir schon x-mal gelesen. Warum bleiben wir ein wenig stehen hier? Also, erstens, wir haben vor langer Zeit auch lernen dürfen, was biblisch gesehen ein Schiff überhaupt bedeutet. Ein Schiff. Da gibt es fast so viele Auslegungen wie Ausleger. Schiff. Kurze Repetition. Was ist ein Schiff in biblischer Beleuchtung? Ein Schiff ist kein Werk der Hände Gottes. Ein Schiff ist ein Werk von Händen von seekundigen Spezialisten. Ein Schiff wird gebaut, um anstatt sich nur immer auf dem Lande, auf dem Trockenen bewegen zu müssen, um ein fernes Ziel zu kommen. Das ferne Ziel auf dem Wasserwege erreichen zu können, möglichst kurz und möglichst sicher gebaut. Ein Schiff wird also gebaut, um vor dem Untergang im Meer zu bewahren, wenn man schon sich über die Wasser begeben will. Was heißt das? Ich habe betont, anstatt trockenen Fußes ans Ziel zu kommen, auf festem Boden, zieht der Schiffsbauer vor, über die Wasser ans Ziel zu gelangen, an ein fernes Ufer, von einem Ufer zum anderen. Für was hat denn Gott bei Israel gesorgt? Vom Auszug aus Ägypten bis zum Einzug ins Land? Schilfmeer trockenen Fußes. Und dann trockenen Fußes die 40 Jahre bis an den Jordan. Wieder standen die Wasser wie Mauern da und wieder ging ganz Israel trockenen Fußes, das heißt immer auf dem Boden der Verheißung. Denn im Meere kann nichts gepflanzt werden und da wächst nichts. Da kann man nur schwimmen ein Stück weit oder dann untergehen oder ein Schiff bauen. So, jetzt sind wir bei Israel. Land, Land, Land. Israel angeredet. Trocken, Gott schuf das Trockene. Aus den Wassern rief er das Trockene, die Erde hervor. So. Und wir wissen, Land ist Israel darstellen. Meere stellen die Nationen dar. Als Israel aus Ägypten auszog, führte Gott sie durch das Land von einer ganzen Reihe Nationen. Was heißt jetzt das? Nationen durchs Meer. Ich darf, weil es nur eine Repetition ist, einfach kurz daran erinnern. Ein Schiff oder das Schiff soll für die, die über die Wasser sich bewegen, sie vom Untergang im Meer, im Wasser bewahren. Israel wird jetzt durch Nationen geführt, also durch Wasser. Nationen. Und das Schiff, das Gott hat bauen lassen, um Israel vor dem Untergang unter den Nationen, den Wassern, durch die er sie führte, zu bewahren, das Schiff heißt, dieses Schiff heißt das Gesetz vom Sinai. Nicht von Gott selbst, sondern von heiligen Engeln angeordnet, unter der Kontrolle Gottes, unter der Genehmigung und Sanktion Gottes. Praktische Frage: Wie sieht die Sache jeweils aus, wenn auch nur ein einziger israelisches Schiff besteigt? Wenn ein Israelit ein Schiff besteigt, das ist ja ein Glied des Volkes Gottes, des Herrn. Also da muss die Schifffahrt immer gut gehen, wenn ein Israelit drin ist. Stimmt's bei Paulus hier? Was schreibt er? Wie viele Mal hat er Schiffbruch gelitten? Wer weiß es? Dreimal, sicher. Dreimal Schiffbruch gelitten. Also selbst wenn der große Apostel Paulus der Nationen, die Nationen im Schiff ist, da ist ein Schiffbruch fast sicher. Also hier jetzt 14 Tage und 14 Nächte, Paulus, von Gott aus, die Person, die diesem Schiff alles ist, Schiffsherr, Steuermann und Kapitän und Hauptmann. Also von Gott aus ist er der Mann, der hier, hat er richtig geraten, dieser Laie, dieser Gefangene. Vollständig richtig. Ja, weiter. Wie ging es denn dem Jona, dem Propheten? Er hat in Jaffo ein Schiff bestiegen und hat das Fährgeld bezahlt. Bis nach Spanien hat er das Fährgeld bezahlt. Tarsis ist in Spanien heute noch. Anstatt nach Osten in Ninive, gottgemäß dem Gehorsam nachzuziehen. Ja. Bewusst lehnte er das ab und machte genau das Gegenteil. Also kaum war dieses Schiff abgefahren, schon ein Sturm. Und wir dürfen hier nicht stehen bleiben. Aber liebe Geschwister, ganz sicher, wenn der Herr Jesus in einem Schiff ist, dann gibt es keinen Sturm. Dann ganz sicher nicht. Warum lacht ihr jetzt? Aha, aha. Also ein Schiff mit einem Israeliten drin, Katastrophe. Israel von Gott in das Schiff des Gesetzes verordnet. Oder das Schiff des Gesetzes für Israel verordnet. Wie steht's da? Schreibt Petrus. Dieses Gesetz, das weder wir noch unsere Väter zu tragen vermochten. Von dem hat Christus uns losgekauft, schreibt Paulus. So, jetzt aber, nehmen wir einen anderen Standpunkt ein. Die 2000 Jahre ist Israel auf die Seite gesetzt. Und wir verdanken ihrem Fall unsere Rettung, haben wir gelernt. Wir dürfen sie zur Eifersucht reizen, soweit es uns möglich ist. Die richtige Stellung ihnen gegenüber. Und nun wurde, nachdem Jerusalem zerstört war, wo Zehntausende von Juden gläubig waren an den Herrn Jesus und einer bekennt den Apostel Paulus, als er zum letzten Mal nach Jerusalem kommt, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Für das Gesetz, von welchem Gott uns durch Jesus Christus losgekauft hat. Galaterbrief. Solange Jerusalem noch stand und die 12 Apostel da waren und der Apostel Paulus schon unter den Nationen mit Barnabas und anderen Mitarbeitern gedient hat und Evangelium verkündet hat und irgendwelche Fragen sich meldeten. Ja, was sollen wir jetzt da mit den unbeschnittenen Nationenleuten machen, die jetzt an Christus glauben, den Heiligen Geist bekommen haben? Was machen wir jetzt da? Müssen das ganze Gesetz halten oder wie ist das? Also solche Fragen, die mussten immer, solange Jerusalem stand und die 12 da waren, in Jerusalem abgeklärt werden, beantwortet werden. Jetzt ist Jerusalem nicht mehr da, der Tempel nicht mehr da, die 12 nicht mehr da, führend irgendwie. Und jetzt läuft das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes allein. Durch den Apostel Paulus. Das war und ist durch die 2000 Jahre die Gottesnorm einer gesunden Verkündigung des Evangeliums für uns, die Menschen aus den Nationen herausgerettet zu Gliedern am Leibe des herrlichen Christusleibes auserwählt. So. Paulus, mir ist es gegeben, mir. 12 sind nicht mehr da. Dieses Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes zu verkündigen, allen Nationen auf dem ganzen Erdenrund. Das ist das von Paulus geredete Wort. Und was geschah? Was geschah? Viele kamen überall zum Glauben. Aber sind die Gläubigen immer schön dieser Richtschnur, die der Gott dem Apostel Paulus übergeben hat, für die Gemeinde Gottes während diesen 2000 Jahren? Ist die Gemeinde Gottes immer schön brav bei den Empfehlungen des Apostels Paulus geblieben? Ja. So, wir haben gefragt, was bedeutet der Begriff Schiff? Ja. Wir haben gesehen, für Israel. Nur kurz zurückgeblendet. Und jetzt ein Stichwort. Es werden wir christlich. Ihr werdet auch gleich lächeln, wenn ich sage. Habt ihr auch schon von einem Schiff gehört, namens Kirchenschiff? Habt ihr auch schon gehört? Was ist ein Kirchenschiff? Wisst ihr das nicht? Ah ja. Riesenkathedrale oder Kirche. Hauptraum, das ist das Kirchenschiff. Vorne steht dann der Chor und dann hat es noch Seitenschiffe. Also Seitenschiffe, genau, was beim Schiff die Rettungsboote sind, die auf der Seite hängen. Also Kirchenschiff. Kirchenschiff. Eigenartig. Ich habe ja diesen Namen nicht geschaffen. Das ist da, seitdem es die großen Kathedralen, christlichen Kirchen gibt, wird der Hauptraum Kirchenschiff genannt. So. Gibt es da auch Schiffsherren, denen die Kirchen gehört? Ja, natürlich. Gibt es da auch Kapitäne, ja, die leiten? Und gibt es Steuermänner da? Na ja, bitte. Paulus, Steuerungen heißt eine Gnadengabe. Vorerst, völlig in Ordnung. Da aber viel Zeit verflossen war, bei uns etwa 2000 Jahre. Und die Fahrt schon unsicher war, wie steht's mit den Kirchenschiffen heute? Um ganzen Erden rund den christlichen Kirchen, wie steht's da? Schon längst gefährlich. Schon längst gefährlich. Und die Fasten schon vorüber waren. Was heißt das für uns? Wir haben ja gelernt, was vor Gott ein Gott wohlgefälliges Fasten heißt. Also nicht, wenn der Mensch sich mit Sacktuch bekleidet und seinen Kopf hängen lässt wie ein Schilf und Asche auf sein Haupt streut, daran soll ich, und seine Seele kasteit, daran soll ich gefallen haben, spricht der Herr. Nein. Ich habe daran gefallen, und das ist ein mir wohlgefälliges Fasten, wenn ich jeden, den ich irgendwie bedrängt habe oder als Familienvater, da die Herrschaft zeigen wollte, oder als Lehrer in der Schule oder als Offizier die Macht benutzte, um die in Schach zu halten, zu unterdrücken, alle als Freie entlassen und jedes Joch, das ich auf andere gelegt habe, zerbrechen. Und dann soll ich meine Seele einer niedergedrückten Seele darreichen. Das ist ein Fasten, an dem ich wohlgefallen habe, spricht der Herr. Aha. Und die Fasten nach dem Gesetz, wo der Mensch seine Seele kasteien muss, an dem Gott kein Wohlgefallen hat, ist vorüber für uns. Für uns gilt das Gott wohlgefällige Fasten. Ganz wunderbar. Und das finden wir schon im Alten Testament. Ermahnte Paulus, so, was denn? Männer, ah ja, alle diese führenden Männer. Ich sehe, dass die Fahrt mit Ungemach und großem Schaden nicht nur der Ladung und des Schiffes, sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Ja. Sah Paulus das für die ganzen kommenden Jahrhunderte voraus. Christliche Gemeinden, christliche Kirchen und so weiter. Ja. Sie hätten doch blau bleiben sollen, wo Paulus sagt, das ist unser Platz, hier zu überwintern. Und überwintern heißt die ganzen 2000 Jahre her. Sondern auch unseres Lebens geschehen wird. Ladung und Schiff. Der Hauptmann aber glaubte dem Steuermann und dem Schiffsherrn mehr als dem von Paulus Gesagten. Gibt es heute Theologen und Führer in christlichen Kreisen und Kirchen, die anderen Kirchenfürsten und Führer mehr glauben als dem, was Gott dem Apostel Paulus anvertraut hat? Antwort: Ja, leider. Ja, leider. Da aber der Hafen zum Überwintern ungeeignet war, rieten die meisten dazu, von dort abzufahren, ob sie etwa nach Phönix zu gelangen und von dort zu überwintern vermöchten, einem Hafen von Kreta, der gegen Nordost und gegen Südost zieht. Und jetzt, als aber ein Südwind sanft wehte, meinten sie, ihren Vorsatz erreicht zu haben, lichteten die Anker und fuhren dicht an Kreta hin. Also sorgfältig anlehnend an Kreta. Wisst ihr etwas von Kreta? Etliche ihrer eigenen Dichter haben gesagt, Kreta sind immer Lügner, faule Deutsche. Oh. Da anlehnend fährt das Schiff jetzt weiter. Ne? Unheimlich. Also ich kann nichts dafür, damals war es so, wie wir hier lesen, ne? Und Schiff. Wir dürfen jetzt natürlich nicht die Sachdinge mit dem Gesetz, ja, vielleicht ein paar kurze Hinweise, dann auch noch unterwegs. Als aber ein Südwind sanft wehte, jetzt kommt die äußere Situation, ja, ist ganz nett und angenehm, also es ist schon recht, was der, der Hauptmann, der glaubte dem Steuermann, dem Schiffsherrn, mehr als dem von Paulus. Ja. Also der hier in Bezug auf die Gefangenen zu disponieren hatte, ja, der glaubt den Fachleuten mehr als dem, was Gott dem Apostel Paulus geoffenbart hat. Wie heißen denn unsere Fachleute vom Kirchenschiff? Von den höchsten Professoren der christlichen Universitäten, ne? Ja, bis hinab zu allen Vorständen und äußere Umstände, die laden ein, die Anker zu lichten und fuhren dicht an Kreta hin. Aha. Die Anker der Sicherung, bis jetzt wären die da, die wären geblieben, zu überwintern. Bis der Frühling kommt. Das neue Leben. Für uns. Nein. Anker werden gelichtet, man fährt anlehnen an Kreta entlang, aber nicht lange danach erhob sich von Kreta her ein Sturmwind, Euroklydon genannt. Als aber das Schiff mit fortgerissen wurde und dem Winde nicht zu widerstehen vermochte, gaben wir uns preis und trieben dahin. Wunderschön, im Griechischen heißt der Ausdruck hier übersetzt und trieben dahin und wurden getragen. Und wurden getragen. Hört die Güte Gottes auf, wenn man auch nicht auf das Wort und das Evangelium achtet, das Gott für uns bestimmt hat. Hört die Güte Gottes nicht auf? Hat die Güte Gottes aufgehört und die Treue Gottes, als Israel untreu geworden ist? Nein. Es wird mit vom Sturm mit fortgerissen. Was hat dann Jesus gemacht? In dem Sturm auf dem Meer, wo er hinten im Schiff schlief. Die Jünger wecken ihn. Meister, kümmert sich nicht, wenn wir umkommen. Warum so kleingläubig? Oder so mutlos, ihr Kleingläubigen? Er steht auf und gebietet dem Sturm und den Wellen. Eine große Stille. Er macht seine Engel zu Winden. Ja, hier bei Paulus, das sind dämonische Kräfte dahinter, die das Schiff unbedingt zerstören wollen. Was geschieht? Gaben wir uns preis und wurden getragen. Gott hört nie auf zu tragen. Denn er ist die Liebe, und wie viel trägt die? Alles. Und er trägt alles. Indem wir aber sehr vom Sturme litten, machten sie des folgenden Tages einen Auswurf, das heißt einen Teil von der Ladung, und was nicht absolut zur Schifffahrt nötig war, haben sie schon erleichtert. Aha. Was nicht absolut nötig war im Schiff. Ja, bitte. War es nach dem Evangelium des Apostels Paulus überhaupt unbedingt nötig, ein Kirchenschiff zu bauen? Antwort: vom Apostel Paulus keine Rede davon. Keine Rede. Und was an einer Kirche alles drum und dran ist, bitte. Ich gehöre jetzt noch zur evangelischen Landeskirche hier in Zürich. habe mit Pfarrern prächtige brüderliche Gemeinschaften, nicht? Aber das, ja. Deswegen ist unser Gotteswort doch genauso, wie es da steht. Und wir glauben allem, was geschrieben steht, in jeder Hinsicht. So war es, so geschah es, geschichtlich. Aufgeschrieben zu unserer Ermahnung und Erbauung. Prophetischen Charakter für Israel. Symbolischen Charakter für die ganze Christenheit, die 2000 Jahre. Und das ganze Evangelium. Frage Evangelium und Gesetz, hier alles dargestellt, bis ins Kleinste. Weiter. Machten wir einen Auswurf? Wir aber unter einem gewissen kleinen Hinliefen des Bootes, das ist ein großes Rettungsboot, da gewesen, mächtig zu werden. Dieses zogen sie herauf und bedienten sich der Schutzmittel. Aha. Jetzt merkt man, also die ganze Sache ist in Gefahr, ständig Sturm, ständig hin und her, ständig Wogen, die Wogen, der Sturm. Und alle Bemühungen nützen nichts, das Schiff wird einfach von den Sturmkräften dorthin geschoben und geführt, wo der Wind will. Und natürlich, zuerst mal, was Gott genehmigt hat, was mit dem Schiff geschieht, bis ins Kleinste. Dieses zogen sie herauf und bedienten sich der Schutzmittel, indem sie das Schiff umgürteten. Ja. Es werden Anstrengungen gemacht, um die ganze Kirche, das ganze Kirchenschiff, wird jetzt sehr bildlich gesehen und verstanden, zusammenzuhalten, weil es ganz unsicher geworden ist, ob die christliche Kirche überhaupt noch zusammenbleiben kann. Umgürteten, da sie fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden. Das heißt, an der nordafrikanischen Küste ein Gebiet mit Sandbänken und Untiefen, und das Schiff im Sturm noch drauf geschmettert worden wäre, fürchteten, in die Syrte verschlagen zu werden, ließen sie das Tackelwerk nieder und wurden getragen. Was ist ein Tackelwerk? Das sind ja die Segel und die Fähnchen und all das Zeug, das da im Winde gerade den Wind benutzt, um vorwärts zu kommen. Ja. Kirchenschiff benutzt alle möglichen Geistesrichtungen, ja, um vorwärts zu kommen. Tackelwerk. Normales Schiff hat Tackelwerk. Ne? In Ordnung. Vorwärts zu kommen. Aber wenn so ein Sturm kommt, dann ist genau das, was vorwärts bringt, ans Ziel, das man erreichen möchte, was ist dann los? Dann ist das Tackelwerk genau das Schlimmste am Schiff, was es noch geben kann. Und dann muss das ganze Tackelwerk runtergeholt werden, als nicht nur nichts nütze, sondern das Gefährlichste am Schiff bezeichnet werden. Gibt es christlicherweise auch allerhand Tackelwerk? Wind der Lehre, steht so geschrieben. Wir sollen nicht jedem Wind der Lehre uns unterwerfen. Und im Griechischen ist Wind und Geist dasselbe Wort. Immer. Nicht jedem Geist, nicht jedem Wind der Lehre. Unsere Segel öffnen. Sondern nur dem einen Geist. Und zwar nicht allgemein, sondern dem Geist des Evangeliums, der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, wo nur Gnade und Glaube und Güte Gottes Grundlagen sind. Der Glaube, die Hoffnung, die Liebe. So. Das sind die drei unendlichen Gotteswerte, die für uns die Sicherheit göttlicher Herrlichkeit bedeuten. Indem wir aber sehr vom Sturm litten, machten sie des folgenden Tages einen Auswurf, das habe ich schon gelesen. Am dritten Tage warfen sie mit eigenen Händen das Schiffsgerät fort. Das, was sonst unbedingt noch nötig ist, mit dem Schiff, das Schiff führen zu können. Alle Schiffsgerät wird über Bord geworfen. Ja, was eben zu einem Kirchensystem gehört. Zuletzt. Ja, bitte, wie sieht's denn heute aus? Was ist schon alles preisgegeben worden in unserer Kirche? Oh. Manchmal, liebe Geschwister, bin ich in Gefahr, ja, von uns geliebten Juden nicht nur nicht verstanden zu werden, sondern missverstanden zu werden. Wenn sogar Petrus schreibt vom geliebten Bruder Paulus, bei welchem in etlichen Dingen in seinen Briefen manches schwer zu verstehen ist.
Bitte Kassette wenden.
Jetzt Christen, Menschen, Gemeinden, die ihre Kapellen und ihre Kirchen haben. Ja. Wenn Sie mich jetzt hören, nicht, auch nicht mehr ganz freundlich zu mir sein, vielleicht, wie bisher. Aber bitte schön, war es dem Apostel Paulus daran gelegen, dass alle freundlich von ihm dachten und freundlich mit ihm waren? Oder das Wort Gottes wie ein zweischneidiges Schwert zu führen? Aber viele Tage lang sahen sie weder Sonne noch Sterne. Sonne ist Christus. Gott der Herr ist Sonne. Das Angesicht Jesu leuchtet immer wie die Sonne. Sterne, noch Orientierungsmöglichkeiten von Gott. Alles nicht mehr da. Und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung entschwunden. Aha. Haben Sie sich damit abgefunden, wir kommen um? Aha. Führt Gott gelegentlich sonst auch so, dass er Situationen herankommen lässt, wo die Betreffenden, die da hineingeführt werden, sagen, mit mir ist aus. Hoffnungslose Situation. Gibt es so etwas? Die Totengebeine auf dem ganzen Erdenrund, das ganze Haus Israel, wird zurückgeführt nach dem Befehl Gottes. Menschensohn, weissage wieder diese Totengebeine, dass sie aufstehen, Knochen zusammenrücken, Fleisch darüber, Haut darüber, Haar darüber, alles so, liegt ein fertiger Mensch, ein fertiger Körper da, Organismus. Weissage, dass der Körper aufsteht, lebendig wird, dass der Geist des Lebens in sie kommt. Ich weissage, und der Geist des Lebens kam in sie, stehen auf, stehen da, und ihr erstes Wort heißt, mit uns ist's aus. Wann stellen Sie das fest, mit uns ist's aus? Nachdem der Geist der Gnade sie schon im Begriff ist, zu retten, etwas Neues zu machen. Also auch hier, jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben. Wollen sehen, wie es weitergeht. Jede Hoffnung entschwunden. Und als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, ja, für uns wäre die Speise das Wort Gottes, das Brot Gottes, für uns, durch unseren Fachlehrer Paulus, dargereicht. Vielleicht vor 50 oder mehr Jahren gab es in Bern einen Theologen, der hat bezeugt, der Apostel Paulus hat uns das ganze Christentum verpfuscht. Es war ein Steuermann der christlichen Kirche in der Schweiz, in Bern. Ich brauche keinen Namen zu sagen. Gab schriftlich. Der Apostel Paulus hat uns das ganze Christentum verpfuscht. Der hat also, denn wäre es am liebsten, Paulus hätte kein Wort gesagt. Ne? Ja, manchmal sage ich auch kein Wort und mache nur so. Es redet mehr als Worte. Und jetzt, lange Zeit ohne Speise geblieben, stand Paulus in ihrer Mitte auf. Erst von welchem Moment an steht Paulus auf? Hat man wieder ein Ohr für die Verkündigung des Apostels Paulus? Erst wann? Wenn die ganze Hoffnung auf eine christliche Kirche aufgegeben worden ist. Und spricht, oh Männer, hat er auch schon mal Männer gesagt. Ja. Aber die glaubten dem von Paulus geredeten Wort nicht, die Männer. Die Fachleute, punkto Schifffahrt. O Männer, man hätte mir freilich gehorchen, nicht nur glauben, sondern gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden nicht ernten sollen. Widersprechen die dem Paulus jetzt noch? Weil Gott dafür gesorgt hat, dass für das Schiff keine Hoffnung mehr ist. Und für alle, die darin sind. Ist jeder Widerspruch gegen die paulinische Verkündigung untergegangen im Sturm. Und jetzt ermahne ich euch, aha, oh, wunderbar, gutes Mutes zu sein, hat der Einzige, der jetzt noch. Alle hatten die Hoffnung auf Rettung dahin gegeben, verloren. Jetzt kommt der eine, der richtig gewarnt hat und sagt wieder etwas. Jetzt wird er gehört. Sage ich euch, gutes Mutes zu sein, denn keine Seele von euch wird verloren gehen. Nur das Schiff. Oh, wunderschön. An was hat Gott kein großes Wohlgefallen? Am ganzen Schiffkörper. Als Gemächte von Menschen, haben wir gelernt. Und das Gesetz vom Sinai ist ein Gemächte von heiligen Engeln, lesen wir. In der Hand eines Abgeordneten am Sinai. Paulus, von Paulus geredet, was ich jetzt gesagt habe. Und von Stephanus. Bevor die Steine fliegen. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Cäsar gestellt werden. War das also Eigenwille des Paulus? Ich berufe mich auf den Kaiser, den Cäsar? Nein. Schon vorher wird dem Paulus gesagt, du musst vor den Kaiser gestellt werden. Ja. Also trotz all dem Ungemach und dem normalerweise zustande kommenden Untergang des Schiffes, aller Insassen und der ganzen Ladung, tritt jetzt Rettung, aber nur für die Seelen. Nicht nur in sich, sondern wird sofort garantiert. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiffe sind. Ah. Das heißt, wenn alles untergeht, was christlich heißt, an Gebäuden und Machenschaften und wie die Dinge alle heißen, die gar nicht nötig sind vor Gott. Bitte? Nein. Wer dann auf Paulus hört, was ist dann mit dem? Wird er trotz allem Verkehrten bisher gerettet werden? Jawohl. Keine Seele wird verloren gehen. Und Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Bitte. Was heißt das? Gott hat dir alle geschenkt, jetzt bleiben wir mal auf dem Schiff da im Mittelmeer. Was ist das für ein Geschenk? Durch diese 14-tägige und 14-nächtige Not der Verzweiflung, der Sicherheit jetzt, wir sind aus, ist mit uns, ne, kamen alle zum Glauben. Und zwar zu dem Glauben, den Gott dem Apostel Paulus als Sonderbeauftragten zugeteilt hat. Alle, die mit dir im Schiffe waren, die sich an Paulus halten. Das heißt auch überall, sei es katholische Kirche, christliche Kirche, Baptisten, Methodisten, Krauskreise und so weiter, wo irgendwie noch Gesetz verkündigt wird, oder Teilgesetz und Teilsevangelium und so weiter. Da sind immer Menschen drin, die merken, oh, da ist bei dem Mann Paulus eine Sonderbotschaft. An die halte ich mich. Die sind alle in irgendeinem Schiff, einer Kirche oder so weiter, aber die gehören zum Leibe des Christus. Habe ich dir geschenkt. Alle, und zwar: Deshalb sei guten Mutes, ihr Männer, wie zu mir geredet worden ist. Wir müssen aber auf eine gewisse Insel oder eine Bucht verschlagen werden. Wir wissen Malta, die Insel. Und da war eine Bucht, heißt im Griechischen ein Busen. Und da kamen sie und wussten es noch nicht. Jetzt heißt es hier so schön, jetzt kommt, gucke ich auf die Uhr, sechste Zeit oder mal. Als aber die 14. Nacht gekommen war, und wir in dem Adriatischen Meer waren, meinten gegen Mitternacht die Matrosen, das sind wieder Schiffskundige, halt gegen Mitternacht die Matrosen, bitte. Wir haben ja gelernt, das Jahr 2000, unsere Zeitrechnung heißt vor Gott Mitternacht. Ums Jahr 2000, um Mitternacht. Man meint, die Schiffskundigen, dass ich in ein Land nahe. Ja, bitte. Ja, das Land Israel ist wieder da. Kurz vor Mitternacht. Ne? Ja. Gegen Mitternacht, dass ich ihnen ein Land nahe. Und als sie das Senkblei ausgeworfen hatten, waren die 20 Faden, später noch 15, jetzt wussten sie, aha, wir stranden jetzt dann, wir kommen an Land. Was machen sie jetzt? Sie fürchten, auf felsigen Ort aufgeworfen zu werden, warfen sie vom Hinterteil 4 Anker aus und wünschten, dass es Tag würde. Ja, wann kommt denn der Tag? Ja. Mitternacht, abgekürzte 2 Nachtwachen. Ja. Der Tag ist nahe, die Nacht ist weit vorgerückt, schreibt Paulus. Der Tag ist nahe herbeigekommen für uns. Als aber die Matrosen aus dem Schiffe zu fliehen suchten, und das Boot unter dem Vorwand, als wollten sie den Vorderteil Anker auswerfen, das Meer hinabließen, sprach Paulus zu dem Hauptmann und den Kriegsleuten: Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr alle nicht gerettet werden. Aha. Also ausgerechnet die Matrosen, die wissen, da ist ein Rettungsboot, also es gibt allerlei Schlaumeier unter den Christen, nicht? Die wissen, also Spezialisten, Meerfahrt, Schiffskundige, also da haben wir noch das Boot, Vorwand, dann rudern wir uns mit dem Boot ans Ufer und diese anderen sollen sehen, wie sie dann umkommen oder davonkommen. Dann hieben die Kriegsleute die Taue des Bootes ab und ließen es in Abfall. Als es aber Tag werden wollte, bitte, so ist heute, ja, noch nach, ermahnte Paulus alle, Speise zu nehmen. Und sprach, jetzt Achtung, was geschieht jetzt? Ich darf gleich sagen, Feier des Brotbrechens auf hoher See. Abendmahl. Brotbrechen. Heute ist der 14. Tag. Wann ist dann Passa? Am 14. Tag nach Neumond. Heute ist der 14. Tag, dass ihr zuwartend ohne Essen geblieben seid. Na, das war Fasten. Fasten war schon vorüber. Aber da sie den Paulus nicht gehorcht hatten, hat Gott sie 14 Tage und 40 Nächte fasten lassen. Deshalb ermahne ich euch, Speise zu nehmen, denn dies gehört zu eurer Rettung. Für uns auch. Sollen wir kräftige Speise bekommen heute? Gehört das zu unserer Rettung? Bitte nicht nur Milch, sondern ganz kräftige Speise. Denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Sogar so weit geht das. Da habe ich in der Rosa einmal den Adolf Heller, als er darüber gesprochen hat, korrigiert. Er sagte, fragte, wie viele Seelen waren auf dem Schiff? Dort 276. Wie viele Seelen kamen um? Antwort aus der Gemeinde, keiner. So. Und dann habe ich die Sache noch präziser nehmen wollen und sagen Adolf Heller, Adolf, da steht noch kein Haar von eurem Haupt wird fahren. Er sprach und ich saß neben ihm, da streichelt er so über meine Glatze und sagt, oh weh, keine Hoffnung für Glattköpfe. So. Nachdem das Lachen sich gelegt hatte, dann sagte ich, ich glaube, der meint mir. Und er antwortet prompt, der merkt aber auch alles so. So schön hatten wir es unter Brüdern. Ja, also, 14. Tag, Speise zu euch zu nehmen, gehört zu eurer Rettung, denn keinem von euch wird ein Haar des Hauptes verloren gehen. Und als er dies gesagt und Brot genommen hatte, dankte er Gott vor allen und als er es gebrochen hatte, begann er zu essen. Ist das Feier des Brotbrechens? Wo? In Jerusalem? In Germanien? Oder in England? Oder bei ganz frommem Volk? Liebe Geschwister, wenn wir mal sehen werden, die göttliche Tonbildvorführung, was da für ein Gesindel auf der Schiffe war. Ne? Matrosen, Gefangene, Verbrecher und die Herren und Handelsleute. Jede Sorte. Jede Sorte. Wie? Wie in der Höhle Adullam. Ja, die Höhle Adullam ist auch kein Fruchtgefilde, nicht? Also unsere Bibel, herrlich genau für uns. Begann er zu essen, alle aber gutes Mutes geworden haben auch selbst Speise zu sich. Wir waren aber in dem Schiffe alle Seelen 276. Als sie sich aber mit Speise gesättigt hatten, erleichterten sie das Schiff, indem sie den Weizen in das Meer warfen. Oh, schade um den Weizen, nicht? Schade. Warum gucke ich so herum? Wie? Also die Fische waren sehr dankbar dafür, das ist ja. Aber was steht geschrieben? Wir wollen Wort Gottes hören. Lass dein Brot, in dem Fall Weizen, über die Wasser fahren. Wir wissen, Weizen ist Juda, Israel. Und Gerste sind wir. Erstlingsernte Gerste. Zweite Ernte Weizen. Und dann am Ende im 7. Monat wird alles geerntet, was noch nicht geerntet ist. Den Weizen über die Wasser fahren. Das heißt, die ganze Herrlichkeit des Wortes Gottes im Alten Testament, dem Hause Israel anvertraut, lässt Gott das unter den Nationen erfahren. Ja, wir sind da die Fische, nicht? Also wenn wir schon wollen. Ja. Den Genuss von all dem kommen, was Gott dem Hause Israel geschenkt hat. Und hier, wenn Paulus schreibt, wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ihr wisst ja, ich sage, das Alte Testament ist viel wunderbarer als das Neue. Weil sie rund von Golgatha alle Flüche in Segen und die Erlösung der ganzen Welt verwandeln. So dürfen wir Brot brechen feiern. Als es aber Tag wurde, erkannten sie das Land nicht. Sie bemerkten aber einen gewissen Meerbusen, der einen Strand hatte, auf welchen denn möglich das Schiff zu treiben gedachten. Als sie die Anker gekappt hatten, ließen sie sie im Meere und machten zugleich die Bande der Steuerruder los und hissten das Vordersegel vor den Wind und hielten auf den Strand zu. Da sie auf eine Landzunge rieten, ließen sie das Schiff stranden und das Vorderteil saß fest und blieb unbeweglich. Das Hinterteil aber wurde von der Gewalt der Wellen zerstört. Der Kriegsknechte Rat aber war, dass sie die Gefangenen töten sollten, damit nicht jemand fortschwimmen und entfliehen möchte. Der Hauptmann aber, der den Paulus retten wollte, hinderte sie an diesem Vorhaben und befahl, dass diejenigen, welche schwimmen könnten, sich zuerst hinabwerfen und das Land gehen sollten und die übrigen teils auf Brettern, teils auf Stücken vom Schiff. Und alles geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. So, heute Abend soweit, aber noch ein paar Worte dazu. Was passiert mit der Ladung des Schiffes? Ist die verloren? Ja, die erreicht das Ziel nicht. Aber ist die Ladung des Schiffes von Gott aus gesehen verloren? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Erfüllen sich Gottes Worte, die längst geschrieben steht. Lass dein Brot über die Wasser fahren und nach vielen Tagen wirst du es wieder finden. Ja, wunderbar. Ja. Israel wird einmal wieder finden, ja, was sie verloren haben. Den Reichtum in ihrem Gesetz und so weiter. Aber geistlicherweise werden sie das wieder finden. Und was dann alles da sich gesättigt hat, in der ganzen Schöpfung von dem Reichtum, den Gott ins Schiff des Gesetzes hineingelegt hat. Und auch in das Schiff, Kirchenschiff, ist da auch ein Gottes Segen drin. Ja, natürlich, wunderbar. Ne? Wo sollte man auf Paulus hören, nicht in dem Kirchenschiff? Dann werden alle gerettet und das Schiff Vorderteil fest, der ganze Schiffsrumpf zerschellt. Also, ja, das Gesetz als solches, nee. Aber, was es bedeutet hat, und was heißt das, diejenigen, die nicht schwimmen können, wie werden die gerettet? Der eine klammert sich an einem Brett, das da schwimmt, an einem Pfosten, an irgendeinem Stück Holz oder etwas, was da schwimmt und arbeitet sich so. Was heißt das? Genau das, was wir Christen normalerweise schon längst machen. Wir lesen das Gesetz vom Sinai oder das ganze Alte Testament, das Gesetz und die Propheten, aber wir klammern uns nicht am Schiff mehr fest, nicht, sondern nur an Bruchstücken vom Schiff. Wir lesen, ich habe dich je und je geliebt. Das war ein Bruchstück von dem Schiff. Das trägt. Das hält über Wasser. Ich halte mich an dem Bruchstück nur mit und werde ans Land gerettet. So wunderbar ist das Gesetz wieder in den Einzelteilen. Die Flüche lassen wir Israel, nicht? Und diese schönen Holzstücke da und was gerade noch retten kann, da passt uns sehr gut. Also, und so geschah es, dass alle ans Land, auf den Boden der Verheißung gerettet werden, die Gott dem Apostel die Herrlichkeit, das Ziel der Herrlichkeit, das Gott einem Apostel Paulus zuerst für alle Nationen geschenkt hat. Ja, soweit für heute Abend. Es gibt verschiedene Schiffe. Ja, wäre noch manches zu sagen, aber es ist Zeit zu schließen.
Weiteres Band leer.